Kanzleramtsminister Thorsten Frey ist heute früh bei uns im Frühstart. Herr Frey, schön, dass Sie es einrichten konnten.
Schönen guten Morgen, Herr Wilp.
Herr Frey, Bundeskanzler Merz ist erklärtermaßen mit dem bisher Erreichten der Bundesregierung nicht zufrieden. Offenbar auch nicht so ganz mit der Leistung der eigenen Minister. Am Nachmittag jedenfalls ist ein Treffen im Kanzleramt geplant. Man könnte ja fast sagen, das ging schnell. Die neue Bundesregierung ist nach 3 Monaten dort, wo die alte nach 3 Jahren war.
Nein, überhaupt nicht. Ich würde sagen, es ist völlig normal, dass man miteinander spricht und gemeinsam überlegt, welche nächsten Schritte man geht. Und insofern ist es eine völlige Normalität und Teil unserer täglichen Arbeit. Insgesamt ist es so, die Bundesregierung hat in den ersten 111 Tagen bereits enormes vorwärts gebracht. Aber man muss natürlich einfach auch sehen, die Herausforderungen sind gewaltig. Außenpolitisch genauso wie wirtschafts- und sozialpolitisch bei uns im Land. Es geht um die Wettbewerbsfähigkeit und in der Tat, da müssen wir noch mehr tun, um preisliche Wettbewerbsfähigkeit zurückzugewinnen.
Der Sozialstaat ist unbezahlbar, heißt es, sagt der Bundeskanzler übrigens selbst und pfeift eigentlich die einzige Ministerin zurück, Wirtschaftsministerin Katharina Reiche, die etwas offensichtlich Vernünftiges vorschlägt, nämlich Rente mit 70, um die Systeme wieder bezahlbar zu machen.
Also zum einen haben wir eine ganze Reihe von ganz konkreten Gesetzgebungsvorhaben, die wir derzeit auf den Weg bringen. Dazu gehört im Bereich der Rente die Frühstartrente, um die kapitale Säule der Altersvorsorge zu stärken. Und auf der anderen Seite auch die Aktivrente, die es für diejenigen, die das gesetzliche Renteneintrittsalter erreicht haben, aber freiwillig länger weiterarbeiten, um für die das Arbeiten auch lukrativ und lohnenswert zu machen. Sie sollen die ersten 2000 Euro, die sie im Monat verdienen, dann auch für sich behalten können, ohne darauf Steuern
zahlen
zu müssen.
Aber Erhöhung des Renteneintrittsalters kommt für Sie nicht in Frage.
Ja, wir sprechen auf der einen Seite über das gesetzliche Renteneintrittsalter und auf der anderen Seite, und darum bemühen wir uns, das tatsächliche Renteneintrittsalter nach oben zu bewegen. Und es scheint mir sehr viel effektiver zu sein. Darum geht es am Ende. Und das kann man auch mit Mitteln der Freiwilligkeit machen. Dazu hat sich die Koalition entschlossen.
Was ist mit dem Bürgergeld? Das soll ja auch reformiert werden. Fordert ja praktisch jeder in der Union, nur die SPD scheint zu blockieren. Der Juso-Chef Thürmer will das sogar zur Vertrauensfrage, zur Gewissensfrage erklären. Also das kann ja dann heiter werden.
Ja, also ich habe ehrlicherweise nicht das Gefühl, dass die SPD in der Koalition das blockieren würde. Ganz im Gegenteil, die Bundesarbeits- und Sozialministerin arbeitet daran, weil wir haben eine klare Verabredung in unserem Koalitionsvertrag, nämlich dass wir das Bürgergeld durch eine neue Grundsicherung ersetzen. Und das soll zusätzliche Arbeitsanreize bieten, das soll Zumutbarkeitsschwellen verändern, das soll Sanktionsmöglichkeiten verbessern und damit dazu führen, dass diese Grundsicherung diejenigen bekommen, die sie wirklich benötigen, die hilfsbedürftig sind, aber nicht diejenigen, die eigentlich arbeiten könnten, es aber tatsächlich nicht tun.
Im Haushalt klafft ein Loch, trotz der Megaschulden bis 2029 170 Milliarden Euro. Vizekanzler und Bundesfinanzminister Lars Klingbeil schlägt vor, die Steuern für, wie er sagt, Reiche zu erhöhen. Was sagen Sie dazu?
Also wir haben in unserem Koalitionsvertrag keine Steuererhöhungen vorgesehen, sondern Steuersenkungen. Das ist auch grundsätzlich richtig, weil es am Ende darum geht, dass wir den Staat leistungsfähiger und wettbewerbsfähiger machen. Und deshalb bin ich sehr dafür. Wir werden jetzt im September den Bundeshaushalt 25 im Parlament verabschieden. Wir werden den 26er Haushalt ins Parlament einbringen. Und es ist natürlich richtig, dass wir uns jetzt mit der Frage beschäftigen, wie wir die Deckungslücke für den 27er Haushalt schließen. Aber da rate ich dazu, dass wir auf die Ausgabenseite schauen und schauen, wie wir die besser in den Griff bekommen.
Matthias Mirsch, der Fraktionsvorsitzende der SPD, war vergangene Woche hier im Frühstart und hat darauf beharrt, die Steuern müssten rauf, um die Lücke zu schließen und damit die breiten Schultern mehr tragen sollen.
Also zum einen ist es so, wie gesagt, die Verabredungen im Koalitionsvertrag sind andere und das ist jetzt nicht das Evangelium, aber es ist die Grundlage unserer Arbeit. Und der zweite Punkt ist der, es geht ja nicht darum, dass man wirklich reiche Leute nicht angemessen besteuern würde, sondern wir haben das große Problem oder die Herausforderung, dass für viele mittelständische Unternehmen, die als Personengesellschaften organisiert sind, die Einkommensteuer eigentlich die Unternehmenssteuer ist. Und wir wollen natürlich nicht Handwerksbetriebe, mittelständische Unternehmen in der Steuerbelastung nach oben bringen. Das hat der Bundeskanzler sehr klar zum Ausdruck gebracht, sondern ganz im Gegenteil, eigentlich bräuchten die genauso wie die Körperschaften Entlastung.
Entlastung wäre vielleicht nicht schlecht. Die Wirtschaft schrumpft weiter im zweiten Quartal stärker als gedacht. -0,3% statt -0,1%. Der Investitionsturbo zündet offenbar nicht so richtig. Und Steuersenkungen haben Sie ja erst für 2029 angekündigt. Ist das nicht viel zu spät?
Nein, ich glaube, man darf jetzt nicht zu früh den Stab darüber brechen. Wir haben am 11. Juli ja erst den Investitionsturbo beschlossen im Bundesrat. Der muss jetzt natürlich auch wirken. Und die Tatsache, dass wir für 25, 26 und 27 Abschreibungen in der Größenordnung von jeweils 30% auf Investitionsgüter vorgesehen haben, das wird seine Wirkung entfalten. Und wenn das dann ausläuft, dann werden wir ab dem 1.1.2028 die Körperschaftssteuer schrittweise von 15% auf 10% reduzieren. Das sind ganz markante und wesentliche Schritte. Aber ich gebe Ihnen recht, das wird im Zweifel nicht ausreichen. Wir werden weiter an diesem Thema arbeiten müssen.
Bräuchte man nicht eigentlich einen großen Schritt, also eine Art Agenda 2030? Oder könnte man nicht sagen, mehr Milei wagen? Argentinien, die einzige Volkswirtschaft, die richtig gute Wachstumszahlen hinlegt.
Also jedenfalls hat die Agenda 2010 von Gerhard Schröder gezeigt, dass Deutschland ein so starkes Land ist, dass man tatsächlich die Stellschrauben nur ein Stück weit in die richtige Richtung drehen muss, um die Wachstumskräfte zu entfalten. Mich macht das vor allen Dingen optimistisch, dass wir ein starkes Land weiterhin sind und dass wir alle Chancen haben, mit den richtigen Entscheidungen auch dafür zu sorgen, dass diese Wachstumskräfte wieder entfaltet werden.
Noch ein anderes Thema, der rechtsradikale Svenja Liebig, früher bekannt als Sven Liebig, führt ja offenbar den Rechtsstaat so ein wenig vor, fast schon zur Lächerlichkeit. Muss das Selbstbestimmungsgesetz Ihrer Ansicht nach überarbeitet werden?
Ich glaube, der Fall macht jedenfalls offensichtlich, dass gut gemeint häufig das Gegenteil von gut ist. Und während man möglichst gute Rahmenbedingungen für die Betroffenen schaffen wollte, hat man durch diese extrem niedrigschwellige Lösung natürlich auch massive Missbrauchsmöglichkeiten eröffnet. Das sehen wir jetzt hier tatsächlich. Und ich bin davon überzeugt, dass man da nachsteuern muss.
Anderes Thema zwischen Ihnen und der Union und der SPD ist ja auch die Besetzung der Richterposten in Karlsruhe. Die SPD-Kandidatin Frauke Brosius-Gersdorf bekanntermaßen durchgefallen. Die SPD hat hier verkündet, dass sie schon einen Namen hat. Kennen Sie den?
Also ich kenne den Namen nicht. Es muss auch nicht sein, denn darum kümmern sich die beiden Regierungsfraktionen. Es wird im Parlament entschieden. Aber ich glaube, nach den Erfahrungen der letzten Wochen ist es ganz entscheidend, dass man da sehr vertrauensvoll miteinander zusammenarbeitet. Die geschäftsführenden Vorstände der beiden Fraktionen, Unionsfraktion und SPD-Fraktion, treffen sich in dieser Woche. Und ich bin davon überzeugt, dass wir da wirklich auch zu einem sehr vertrauensvollen Zusammenarbeiten zurückfinden. Das ist die Voraussetzung
dafür. Also Sie kennen den Namen nicht oder die Union insgesamt? Also wird da schon diskutiert, ob der nächste SPD-Kandidat dann auch zu tragen ist von der Union?
Also ich habe mir wirklich vorgenommen, bei diesem Thema mich an öffentlichen Spekulationen nicht mehr zu beteiligen. Das war keine gute Situation, die wir diesen Sommer erlebt haben. Das muss in jedem Fall vermieden werden für den zweiten Anlauf. Und deswegen bin ich sehr dafür, dass wir da intern miteinander sprechen, aber nicht übereinander.
Kommen wir noch ganz kurz ins Ausland. Russlands Außenminister Lavrov sieht Deutschland als mögliche Garantiemacht für die Ukraine. Wie soll das denn aussehen? Sagt er das vielleicht, weil er glaubt, Russland hat militärisch von Deutschland ja nun wirklich nichts zu befürchten?
Nein, ich glaube, Deutschland hat natürlich nicht nur ein eigenes Interesse, sondern auch eine wichtige Aufgabe, einen Beitrag zum Frieden in Europa zu leisten, gemeinsam mit unseren europäischen Partnern. Und Friedrich Merz ist ja in dieser Frage sehr, sehr engagiert, hat Europa auch zusammengebracht und Europa eine starke Stimme gegeben. Das ist notwendig, damit auch europäische Sicherheitsinteressen da gewahrt bleiben. Wir werden jetzt im weiteren Verlauf sehen müssen, wie sich die Dinge entwickeln. Sicherheitsgarantien sind entscheidend für einen Waffenstillstand und einen Friedensschluss. Das wissen wir. Und Deutschland wird wie alle anderen europäischen Länder dazu auch einen Beitrag zu leisten haben.
Herr Frey, herzlichen Dank. Die Zeit ist leider abgelaufen. Thorsten Frey war das, Kanzleramtsminister der CDU, hier bei uns im Frühstart. Und damit gehen wir zurück nach Köln.